Da kniet er, der letzte Papst der Menschheit, alleine in der Sixtinischen Kapelle. Vor ihm der zerbrochene Hochaltar, direkt unter dem jüngsten Gericht von Michelangelo. Um ihn herum die Trümmer des berühmten Deckengemäldes. Der jüngste Tag war wahrscheinlich gekommen, auch wenn die Schilderungen des Johannes dem Grauen nicht gerecht wurden. Begonnen hatte die Apokalypse eigentlich mit den UFOs. Jahrzehntelang wurden alle Menschen, die Sichtungen meldeten, verspottet. Flugzeuge, Wetterballons, Reflexionen, Tropfen auf dem Objektiv, Fälschungen oder einfach Wolken. Alle Erklärungen wirkten einleuchtender als eben Besuche einer anderen Zivilisation. Wir selber sendeten schon länger Roboter in den Weltraum und Nicht-Astronauten, und genauso hatten das die Außerirdischen auch gemacht. UFOs, so die bittere Wahrheit, waren einfach Sonden, um zu testen, ob sich der Planet Erde ausbeuten ließe. Dann kamen sie selber. Es begann mit Tokio. Dann folgten Jakarta, Delhi, Seoul, Manila, Mumbai, Karachi, Shanghai, New York und Sao Paulo. Die Reihenfolge der Vernichtung war genau die Reihenfolge in Höhe der Bevölkerungszahlen. Innerhalb von Sekunden erhitzten sich die größten Metropolen der Menschheit um mehrere hundert Grad. 160 Millionen Tote am ersten Tag. Niemand wusste warum. Die Außerirdischen hatten keine Strahlenwaffen und keine Bomben. Man sah nicht einmal Raumschiffe. 10 Tage und 1 Milliarde tote Menschen später war die Reihe an Rom, Platz 105 der bevölkerungsreichsten Regionen der Welt. Der letzte Papst hat einen letzten Plan. Er schreitet gemessenen Schrittes im Messgewand der nicht-eucharistischen Liturgie durch den Vatikan in die Sixtinische Kapelle. Um ihn herum herrscht Chaos und Zerstörung, während die Plünderer alle Kunstschätze rauben, bevor sie aufs Land fliehen. Wie die gesamte Bevölkerung Roms. Das gleiche Schauspiel wie gleichzeitig in Changchun, Changsha, Recife, Chongshan, Kapstadt, Detroit, Hanoi, Tel Aviv oder Porto Alegre. Bis jetzt hatten sich die Außerirdischen peinlich genau an ihren Zerstörungsplan gehalten. In der Kapelle ist der Lärm der Außenwelt kaum gedämpft. Alles, was nicht angeschraubt ist, war bereits geplündert, selbst die Orgel. Nur der historische Hochaltar stand noch, wahrscheinlich zu schwer zum Stehlen. Und natürlich das berühmteste Deckengemälde der Menschheit. Fast in der Mitte gleitet ein allmächtiger Gott zu Adam und erweckt ihn mit einer kleinen Berührung zum Leben. Nach seinem Angesicht geschaffen, halb Geist und halb Erde, und bald vom Planeten getilgt. Er hört draußen die Schreie der tapferen Seelen, die sich den Plünderern in den Weg stellen. Und er steckt ein Kreuz, kniet sich nieder, spricht ein Vaterunser. Dann richtet sich der letzte Papst wieder auf, zieht sein Pallium aus und legt es auf den Altar. Auch sein Pluviale und sein Piloleus. Und dann den Fischerring, den Annulus Piscatoris, Zeichen seiner Macht als Schafhirte aller Christen dieser Welt. Und so steht der letzte Papst der Menschheit nur bekleidet mit einer blütenweißen Soutane vor dem Altar, bekreuzigt sich noch einmal und beginnt zu beten. Zu beten mit einer Kraft und einer Inbrunst, wie er sie noch nie empfunden hat in seinem Leben. In seinem Gebet schwingt das Leid von 1 Milliarde toten Menschen mit. Von einer Menschheit vor der Auslöschung und einer Zivilisation vor der Vernichtung. er flüstert:
Gott, Vater, Sohn und Geist, deine Schöpfung ist ein Platz der Zerstörung und des Todes geworden. Deine Kinder finden keinen Trost auf der Welt und sehen keine Hoffnung. Gib uns Kraft in der Stunde der Not. Mein Herr Jesus Christus, du lebtest als Mensch unter uns und du kennst unser Leid. Sei bei uns in der Stunde der Not. Sei bei uns und bei deinem treuen Diener.
Mitten in der Vernichtung überkommt Papst Innozenz eine tiefe Ruhe. Und die Worte fließen aus seinem Mund, ohne dass er denken muss. Er weiß, sein Gebet ist auf einmal in Aramäisch und es fließt und fließt und hört plötzlich auf. Die Worte lassen ihn schweigend im Lärm zurück. Ein leises Beben erschüttert das ganze Gebäude und plötzlich bricht ein Loch in der Wand auf. Michelangelos Jesus mitten im Gemälde verwandelt sich mit einem Schlag in eine Staubwolke. Durch den feinen Staub dringt auf einmal ein Strahl überirdisch hellen Lichts und erleuchtet den knienden Papst. Und dann, als Innozenz der Vierzehnte seinen Blick erhebt, da wird er des Herrn angesichtig. Da schwebt vor ihm sein Herr auf ihn zu. Seine Hände und Füße durchstoßen von den Nägeln, seine Seite aufgestochen. Eine Krone aus dornigem Geäst fest in seinem Kopf gebohrt. So wie er einst starb am Kreuz in Golgatha, so erscheint er vor dem Papst.
Erhebe dich, mein Sohn, erhebe dich, Dakari Amir, du musst nicht vor mir knien,
spricht der Herr und schaut gütig auf seinen Diener.
Warum hast du meinen Namen gerufen und mich zu deiner Seite geholt?
Du weißt verdammt noch mal ganz genau, warum ich dich gerufen habe, oder?
Die Erscheinung des Herrn schwebt auf Innozenz zu und stellt sich genau vor ihn. Eine Hand berührt die Schulter des Papsts.
Du hast recht. Ich sehe alles und ich weiß alles. Und ich sehe, dass deine Seele große Not leidet. Darum sei dir deine Profanität im Angesicht des Herrn verziehen.
Er wirkt nicht erbost und nicht enttäuscht. Seine Augen zeugen von tiefem Mitleid.
Außerhalb dieser Mauern herrscht Tod und Sünde.
Sagt's, macht eine kleine Geste und auf einmal herrscht absolute Ruhe in der Kapelle.
Und du fürchtest, dass es die Zeit der Offenbarung, der Apokalypse, des jüngsten Gerichts. Du hast mich zu dir gerufen, mein Knecht. Was ist dein Wunsch?
Der Papst wischt die Hand des Herrn brüsk von seiner Schulter.
Ich will, dass du uns von der Verdammnis bewahrst. Was sonst?
Der Herr blickt in die Augen des Papstes und sagt:
Wie soll ich dich deiner Meinung nach erretten?
Er flaniert durch die Kapelle, hebt eine der Kerzen auf, die die Plünderer achtlos auf den Boden geworfen haben.
Soll ich die bösen Außerirdischen von ihrem Hass erlösen, ihnen die Dämonen austreiben und sie in fromme Lämmer verwandeln? So fromm, wie ihr immer wart?
Er bückt sich zu einem zerbrochenen Kruzifix am Boden und wischt seinem Ebenbild mit einem feuchten Finger den Staub von den geschlossenen Augen.
Oder soll ich Pech und Feuer beschwören und ihre Raumschiffe vom Himmel brennen, so wie jetzt gerade eure Städte verbrennen?
Mit einem Satz springt er auf den Altar und er breitet die Arme aus und ahmt die Haltung am Kreuz nach, so wie sie von Hunderten von Künstlern in Tausenden von Jahren gefertigt wurde.
Oder wie wäre es, wenn ich diese fremden Lebewesen einfach in Salzsäulen verwandle, so wie damals Lots Weib?
Plötzlich springt er auf dem Altar hoch und als er landet, zerbricht dieser in der Mitte in zwei Teile und bleibt zerstört zurück.
Oder aber eine große Flut, Heuschrecken, Frösche, Unwetter, Blutregen? Was hättest du denn am liebsten?
Der Papst schaut ihm bei seinem Werk zu und man sieht eine große Wut in ihm aufsteigen.
Wir wissen beide, dass du nichts davon tun wirst. Lass deine Spielereien.
Ach, werde ich das nicht. Bist du dir da sicher? Aber das sind wirklich sehr lustige Sachen, die ich dir da vorgeschlagen habe. Macht eines mehr Spaß als das andere.
Er lacht und sein Lachen hat keine Güte mehr und kein Mitleid.
Wollen wir nicht vergessen, dass du es warst, der mich gerufen hat, oder? Du hast mich gerufen, um die Übeltäter zu bestrafen, oder? Das hast du doch, oder sind wir vielleicht falsch verbunden hier? Alles nur ein Missverständnis. Du hast mich gerufen, oder?
Die Figur des Papstes wird starr. Er senkt sein Haupt. Er starrt auf den Boden. Seine Verzweiflung und seine Hilflosigkeit ballen seine Hände zu Fäusten. Aber es ist die Scham in ihm, die ihn wirklich wütend macht. Er presst die Antwort heraus.
Ja, ich habe dich wirklich gerufen.
Genau, so war es. Ich erinnere mich sehr gut. Ist ja auch nur 3 Minuten her. Stell dir das vor, all diese heiligen Messen, all diese Vaterunser und Ave Maria, all die Taufen und die Eheschließungen, all die stillen Gebete und all die Beichten. Lass uns vor allem die Beichten nicht vergessen. All diese heiligen Worte und du rufst mich.
Er stellt sich vor das Bild des jüngsten Gerichts und ahmt genau das Jesusbild nach, das aus der Wand gefallen war. Dieser Jesus mit dem rotbraunen Haar und ohne Bart. Michelangelos Jesus aus der Renaissance. Es gibt ein prächtiges Bild ab, als um ihn herum alles beginnt zu brennen. Es ist, als ob er die Quelle von unvorstellbarer Hitze wäre und um seine Silhouette herumschlagen fauchende Flammen. Der Papst starrt immer noch auf den Boden.
Und? Wirst du's tun?
Schlagartig verlöschen die Flammen und es wird wieder komplett still.
Werde ich es tun? Ob ich dich retten werde und den schäbigen Rest der Menschheit? Lass uns doch mal annehmen, ich würde das tun. Nur so zwischen uns Betschwestern. Was, bitteschön, springt bei diesem Deal dann bitte für mich raus?
Jetzt war der entscheidende Moment gekommen. Jetzt war der Augenblick, der den letzten Papst der Menschheit für immer verdammen könnte.
Ich gebe dir dafür, lauter bitte, das kann ja keiner verstehen, das Genuschele. Ich gebe dir dafür, knie nieder, mein Sohn. Ich gebe dir dafür, jetzt komm schon, Innozenz, wir haben doch nicht ewig Zeit. Ich gebe dir dafür meine unsterbliche Seele.
Er lacht einfach.
Deine Seele willst du mir geben? Im Ernst? Ich soll die ganze Menschheit vor der Vernichtung bewahren und du gibst mir dafür deine Seele? Du bist ja wirklich drollig. Wahrscheinlich bist du der drolligste Papst aller Zeiten. Innozenz hast du dir als Namen ausgesucht. Der erste schwarze Papst nennt sich Innozenz und er ist tatsächlich unschuldig. Wer hätte das gedacht? Mein lieber, kleiner, drolliger Papst. Was, bitteschön, was soll ich denn mit deiner Seele anfangen?
Mit großen Augen blickt der Papst auf. Er wirkt wie festgefroren, wie versteinert. Ein kalter Schauer läuft ihm den Rücken hoch. Tropfen von eiskaltem Schweiß treten ihm auf die Stirn. Er hat sich tagelang hierauf vorbereitet. Das ist seine letzte Hoffnung. Alle nötigen Gebete hat er gelernt und verinnerlicht für diesen letzten Akt. Er hat seine unsterbliche Seele dargeboten als Opfer für alle Menschen. Und nun war das einfach weggeworfen worden wie verrottetes Fleisch.
Aber, was willst du dann?
Wie vorhin am Wandgemälde, so bildet sich nun im Deckengemälde ein kreisrunder Ring. Wieder durchläuft ein kleines Beben das Gebäude, als sich das Gemälde und die Decke des Gebäudes und das Dach dahinter von einer Sekunde auf die andere einfach in Staub verwandeln. Sonnenstrahlen dringen durch die Staubwolken und wabern wie in Zeitlupe durch die Kapelle. Der Papst schaut zu, wie sein Gegenüber zur Decke blickt und langsam auf die entstandene Öffnung zuschwebt.
Ich will, was ich schon immer wollte, Dakari. Ich will nur das eine. Das, wofür ich seit Anbeginn der Zeit eingekerkert war. Das, was uns allen zusteht. Freiheit.
Unter ihm bleibt die Kapelle zerstört zurück. Geplündert, geschändet, verbrannt. Der Papst flüstert:
Deine oder unsere?
Noch ein letztes Mal senkt die Erscheinung ihr Haupt und lächelt, während sie der Kapelle entschwebt. Eigentlich wirkt sie gütig, trotz der roten Haut und trotz der Widderhörner. Dann kniet der letzte Papst der Menschheit alleine in der Sixtinischen Kapelle. Vor ihm der zerbrochene Hochaltar, direkt unter dem jüngsten Gericht des Michelangelo. Um ihn herum die Trümmer des berühmten Deckengemäldes. Der jüngste Tag ist tatsächlich gekommen. Du spielst gern Teufel, gell?
Wieso hab ich den Papst auch gespielt?
Stimmt, aber den Teufel hast du sehr diabolisch dargestellt. So richtig echt. Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Aber diese Idee ist von, hast du auf Reddit gefunden?
Genau, da gibt's sogenannte Writing Prompts und dieser Writing Prompt, der ist von I Rule at Ends auf Reddit. Das sind praktisch schon in einem oder maximal zwei Sätzen Ideen vorgegeben und jeder darf dazu eine Geschichte oder ein Hörspiel entwickeln, wenn er das möchte. Hast du eigentlich Angst vor dem Teufel?
Dafür müsste ich erstmal an den Teufel glauben. Aber tue ich nicht.
Okay.
Also nein.
Du glaubst nicht an das personifizierte Böse.
Nein, das tue ich nicht, Herr Wunderlich.
Glaubst du denn überhaupt an das Böse?
Was heißt, ich glaube an das Böse? Du glaubst, oder du willst wissen, ob es
das Böse
gibt? Generell nee. Nein, glaube ich nicht.
Okay, und dann gibt's das Gute.
Glaube ich auch nicht.
Es gibt also weder das Böse noch das Gute.
Genau.
Also scheiße, das ist ja irgendwie, da gibt's ja immer nur Mittelmaß.
Ja, irgendwie schon. Die Mischung von beidem, glaube ich. Also okay. Der eine ist ein bisschen mehr böse und der andere ist ein bisschen mehr gut. Aber so, dass man nur das Böse ist und nur das Gute, glaube ich nicht, ne? Glaube ich.
Okay,
nicht.
Also der Unterschied zwischen Himmler und Franz von Assisi ist für dich ein marginaler.
Im Grunde genommen ja.
Aha. Das bedeutet aber, dass es im breiten Spektrum des möglichen menschlichen Handelns relativ egal ist, wie man sich entscheidet für dich.
Auch dieses ist so, würde ich sagen, ja.
Also es ist, man muss sich praktisch gar nicht bemühen, ein ethisches oder moralisches Leben zu führen,
naja, also
oder?
Das würde ich jetzt nicht sagen, nein. Natürlich sollte man versuchen, nach gewissen Wertmaßstäben und moralischen
Richtlinien
zu handeln, die man sich vielleicht mal irgendwann in seinem Leben überlegt hat.
Das warum? Ist schon,
weil es gewisse Werte gibt, die für uns wichtig sind.
Woher kommen die?
Ich denke mal, vielleicht aus Sozialisierung.
Also so, wie wir es gelernt haben.
Ja, und das ist halt für jeden wichtig, um einfach ein stabiles Leben zu erhalten.
Also es ist für ein stabiles Leben wichtig, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten.
Naja, die Frage ist ja dann, ob...
Wenn du im Dritten Reich aufwächst, ob in der HJ.
Die Frage ist ja, ob die Sicherheit und die Stabilität dadurch kommt, dass man sich an die Regeln der Gesellschaft hält. Bei mir zum Beispiel war es ja genau umgekehrt. Bei mir gab es Sicherheit und Stabilität in meinem Leben, sich gegen die Regeln aufzulehnen und die Regeln zu brechen. Also das ist einfach Interpretationssache.
Deshalb das ist doch gar nicht wahr. Du sitzt in einem Reihenhaus in der Vorstadt von der Großstadt,
sagte,
hast zwei Kinder
so,
und zwei Hunde.
Es war so, als ich aufgewachsen bin.
Welche Regeln hast du denn da gebrochen?
Naja, ich wollte halt alle Regeln brechen, die es zu brechen gab.
Hast du jemanden umgebracht?
Nee, das nicht.
Hast du Tiere gefoltert?
Nein, auch das nicht.
Hast du Babys gegessen?
Ich kann mich nicht erinnern.
Aber möglich wär's.
Nicht absichtlich, auf jeden Fall. Also ich glaube weder an das Böse noch an das Gute. Du? Glaubst du an das Böse und an das Gute?
Ja, durchaus.
Oh, und wie sieht es dann aus?
Das ist eine Idee des menschlichen Geistes, eine Projektionsfläche.
Und dann ist das Böse eine Idee und tatsächlich auch wird gelebt von verschiedenen Menschen. Du glaubst aber, dass die dann, wenn die böse sind, dann nur böse sind? Also ich glaube, dass
nein,
das...
Nein, es gibt kein Nur und kein Immer und kein Nie.
Ich glaube, eben auch ein böser Mensch, es hat gute Anteile.
Ja, der Hitler hat ja diesen Schäferhund Blondie gehabt, den hat er sehr gemocht.
Die Frage ist, was ist dann das Böse und was ist dann das Gute?
Ja, das ist eine Frage der Moral.
Mhm.
Und dann stellt sich die Frage, wo die Moral herkommt.
Mhm.
Ich bin mir ziemlich sicher,
wahrscheinlich auch aus dem soziokulturellen Umfeld, in dem man groß wird, oder?
Das kommt garantiert aus dem soziokulturellen Umfeld, aber darüber hinaus kommt es in unserem Unbewussten, es ist spürbar, was gut ist und was schlecht. Und ich denke mir, da haben sich Arterhaltung und Selbsterhaltung im Gencode abgebildet. Ich glaube, wir haben ein Gefühl dafür, was gut ist und was schlecht, zusätzlich zu den soziokulturellen Normen. Aber es ist nicht umsonst so, dass sich bestimmte Werte in allen Religionen eigentlich wiederfinden lassen. Das Problem ist ja bloß, dass die Religionen nicht gehört werden.
Das kann ich absolut nicht beurteilen. Also das.
Naja, ich meine, das oberste Gebot hat der Herr Jesus gesagt, sei es den Nächsten zu lieben wie sich selbst.
Ja, aber das wird
aber die Kirchengemeinden, das sind jetzt nicht gerade prima Übungsgelände für Lieben. Keiner übt Lieben, keiner redet über die Liebe.
Ja, eben, also das ist doch, wird doch genau das Gegenteil gemacht, oder?
Ja, und so ähnlich ist es halt mit den Institutionen bei den anderen Buchreligionen auch und im Hinduismus und im Buddhismus. Ab einer gewissen Verinstitutionalisierung geraten die guten und nicht bösen Ideen ein bisschen ins Hintertreffen.
Mhm.
Aber aus dieser Quelle, glaube ich, wirklich stammt ein moralisches Empfinden, das wir haben. Ich glaube, in seinem Innersten hat auch Himmler gewusst, dass das grundfalsch ist, was er macht.
Also du glaubst, dass wirklich die Quelle die Religion ist?
Nein, die Quelle ist Arterhaltung und Selbsterhaltung. Das drückt sich, dieses tiefe moralische Empfinden drückt sich dann in der Religion aus.
Okay.
In den religiösen Geboten und darum sind die ja alle ähnlich.
Mhm.
Also in dem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber, das ist im Prinzip
Arterhaltung
und Selbsterhaltung in einen Satz gegossen.
Ja, das ist richtig.
Heute sind wir aber philosophisch an Halloween, meine Herren. Stellt sich die Frage, ob wir sonst noch was haben, Frau Anders?
Ich glaube nicht, ich habe noch gar keinen Kürbis geschnitzt. Fällt mir gerade ein.
Okay. Also, wir hätten sonst noch das mit dem Buch, das wir irgendwie versuchen, noch hinzukriegen. Ja, da kam positives Feedback.
Mhm.
Und bei den Albtraumgeschichten von gestern führt momentan der Fahrstuhlfussel. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Aber man muss sagen, mit 2 Stimmen ist es gerade nicht viel.
Das stimmt.
Gut, machen wir mit teuflischer Musik weiter. Und zwar von The Devil Music Company. Und der Titel heißt Fire Fire. Und es gibt nicht viel dazu zu sagen, außer dass es auf Jamendo momentan die Nummer 1 ist. Das ist der am häufigsten downgeloadete Titel im letzten Monat auf Jamendo. Und das bedeutet 42.000 Downloads.
Ist es eine Menge.
So viel haben wir nicht.
Nee, nicht ganz. Dann wie immer danke fürs Zuhören bei den Aliens im Vatikan. Wir wünschen euch einen tollen Mittwoch und einen tollen Donnerstag, je nachdem, wann ihr frei habt. Eine gute Erholung. Und dann hören wir uns am Freitag wieder mit einer neuen Geschichte.
Bis dann, euer Herr Wunderlich.
Passt gut auf euch auf. Bis dann, eure Frau Anders.
Sag mal, du musst immer noch mal ihr extra Wort neiflechten, oder?
Jo,
ich finde auch, ihr solltet gut aufeinander aufpassen. Ciao.
Ciao.
ist auch dir Freiheit das wichtigste Gut auf Erden?
Ja.
Wie wäre es damit, der Freiheit am Morgen keine Verkehrsmeldungen zu hören und keine Werbung und kein Wir unterbrechen für unseren Sponsor und keine Nachrichten und keinen blöden Promi-Talk. Wäre doch was.
Für nur 54 Euro kannst du ein Jahr lang ohne diese scheiß Unterbrechungen alle Geschichten im Archiv hören und jeden Tag eine nagelneue. Das hilft uns sehr, denn auch wir wollen unabhängig und frei bleiben, damit wir nicht so einen Mist euch erzählen müssen. Also vielleicht hören wir uns ja da bald regelmäßig.
Amen.